USA oder China? Welche Wirtschaftsmacht setzt sich durch und steigt Afrika mit seinem rasanten Bevölkerungswachstum in dieses Rennen ein? Immerhin leben hier 1,5 Milliarden Menschen, die im Durchschnitt 19 Jahre alt sind. Das sind nur zwei der geopolitischen Fragen, auf die Eva Weißenberger im Podcast Lookout Außenwirtschaft gemeinsam mit ihren Gästen nach Antworten sucht. Überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie rein. Und jetzt wünscht das Team von Lookout Außenwirtschaft gute Unterhaltung mit dem Podcast der Kleinen Zeitung.
Eine bestialische Bluttat erschütterte Kärnten im Jahr 1941. Eine ganze Familie wird ausgelöscht. Der Vater wird von der Front aus Frankreich nach Hause zurück nach Kärnten geholt. Erst dort angekommen, erfährt er vom Tod seiner Liebsten. Er zerbricht an der Nachricht. Die NS-Behörden verhaften bald 38 polnische Zwangsarbeiter und drohen, einen nach dem anderen zu erschießen, bis einer die Tat gesteht. Einige Wochen später wird wieder eine ganze Familie getötet. Auf die gleiche Art und Weise wie bei der ersten Tat. Nun ist klar, dass die Zwangsarbeiter nichts mit den Verbrechen zu tun haben. Franz Podrycznik gerät ins Visier der Behörden. Jener Mann, den die Nachbarn der Opfer von Anfang an verdächtigt hatten. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich heute in der Kärntner Redaktion und begrüße heute ausnahmsweise nicht einen meiner netten Kolleginnen oder Kollegen hier, sondern den Autor und Chronisten Valentin Hauser, der sich in seinen Büchern mit der Geschichte und der Kultur seiner Heimat auseinandersetzt. Und zwar in vielen Facetten, auch mit den dunkleren Seiten. Wie auch im Buch Die Bluttaten des Franz P., über die wir heute sprechen werden. Herzlich willkommen, Valentin Hauser.
Grüß Gott.
Ja, dieser Fall, über den wir heute sprechen, der hat sich vor mehr als 8 Jahrzehnten ereignet. Was hat eigentlich Ihr Interesse daran geweckt und wie kam es dann überhaupt zu diesem Buchprojekt? Weil Sie sind ja, glaube ich, Sie waren ja nicht immer Autor, stimmt das?
Erst in der Pension, ja, Pensionszeit. Mit dem Zeitpunkt, wo ich in die Rente gegangen bin, habe ich mich dann mit dem Schreiben von Büchern befasst und gleich am Anfang einmal habe ich das Buch Die Bluttaten des Franz P. geschrieben. Mhm. Und zwar draufgekommen bin ich auf diesen Fall schon als Kind. Da lauschte ich mit offenen Ohren, wenn meine Eltern über den Mordfall im sogenannten Wölfnitzgraben gesprochen haben. Mhm. Und diese Geschichte ist dann ein bisschen reingeschlafen. Und erst bei den Recherchen zum Buch Kreutschach, ein Bergdorf erzählt, bin ich wieder auf diese Geschichte gestoßen. Ja. Und kurze Zeit danach war dann die Zeit reif. Ich habe viele Unterlagen zusammengetragen und Interviews geführt mit Zeitzeugen noch. Und so entstand dann das Buch Die Bluttaten des Franz B.
Mhm. Der Zeitraum von diesem Fall fällt in ein besonders dunkles Kapitel unserer Geschichte, weil wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg im Bezirk Völkermarkt. Und für ein besseres Verständnis von diesem Ganzen, können Sie uns was über die Gegend und die Lebensumstände von dieser Zeit erzählen?
Ja, natürlich. Der erste Fall mit 6 Toten, ein Mord mit 6 Toten, der fand in der Gemeinde Griffen im Kärntner Unterland statt, im sogenannten Wölfnitzgraben. Das ist ein alter Pferdefuhrwerkweg, der von Dahl hoch hinauf auf die Saalm führt. Mhm. Und in diesem Graben, da befand sich eine sehr heruntergekommene Hütte, die sogenannte Petutschnik-Keusche. Und hier wohnte eine arme Keuschlerfamilie. Der Vater war im Krieg, die Mutter mit ihren 5 von 7 Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren, die lebte allein und hat sich ein paar Schillinge verdient als Tagelöhnerin und so haben sie wieder was zu essen gehabt. Und der zweite Fall mit 3 Getöteten, der befand sich in der Gemeinde Völkermarkt und zwar im kleinen Weiler Döllerberg, etwas westlich der Stadt. Hier am Hof Fulgo Gregor lebte der Familienvater Sajowetz. Er war Gendarm und musste, weil es ja Kriegszeit war, auf der Bezirkshauptmannschaft im Völkermarkt Lebensmittelquarten ausgeben. Weiters lebte mit ihm seine Frau und der kleine dreijährige Sohn sowie seine Schwiegermutter.
Mhm. Und insgesamt, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, der Krieg war schon 2 Jahre im Gange zu dieser Zeit. Es waren wahrscheinlich viele der Männer im wehrpflichtigen Alter schon an der Front, auch der Familienvater, auf den wir später dann noch zu sprechen kommen. Aber hat dort Armut geherrscht oder wie kann man das sich sozial, dieses Gefüge vorstellen zu dieser Zeit?
Ja, es war, wie gesagt, Kriegszeit, eine sehr, sehr schwierige Zeit für die zu Hause gebliebenen, also meistens ein Großvater, Großmutter, Frau und kleine Kinder. Alle anderen waren ja an der Front. Mhm. Zum Essen gab es auch nicht viel, außer man hatte eine kleine Landwirtschaft und war Selbstversorger.
Mhm. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Bluttat. Sie haben sie schon angesprochen. Die geschah am 29. August 1941. Aber bevor wir über den Tatablauf sprechen, können Sie noch ein bisschen was darüber sagen, wer die Opfer waren?
Ja, die Opfer von diesem grausamen Mörder war im zweiten Fall bei der Familie Seierwitz in Döllerberg bei Völkermarkt die Bäuerin, also die Hausfrau, die war 36 Jahre alt, dann ihr Sonnenschein über alles geliebter Sohn, der dreijährige Arnold und ihre Mutter, die damals 63 Jahre alt war. Und der Fall in Griffen bei der Familie Werschnick, da war die Keuschlerin, die Ursula, mit 42 Jahren, dann ihre Tochter, die Friederike, mit 10 Jahren, der Leonhard mit 9 Jahren, der Sebastian, Basti wurde er genannt, der war 6 Jahre, als er ermordet wurde, dann der kleine Johann, das Hansele mit 3 Jahren und das Franzele, also der Franz Werschnick mit 2 Jahren. Und das Interessante ist, dass diese ermordeten Kinder Verwandte vom Literaturnobelpreisträger Peter Handke waren. Mhm. Peter hat ja selbst in einem Buch den Mordfall natürlich nicht so real, sondern romanmäßig, so fiktiv halt beschrieben.
Mhm. Und ich glaube, er hat Sie auch dazu bewegt, dieses Buch dann so zu schreiben.
Ja, Peter hatte dann das ganze Buch lektoriert. Er hat mir etwa 100 Eigenschaftswörter herausgestrichen und hat gesagt, du nimmst so viel vorweg, lass dir den Leser oder die Leserin selbst entscheiden, ob das wirklich so schön oder so böse oder so brutal war.
Mhm. Sehr interessant, die Zusammenarbeit dann auch mit so einem Literaten in diesem Fall, kann ich mir vorstellen.
Ja, Peter ist ja ein guter Freund von mir. Wir telefonieren ja alle 3 Wochen einmal und er kommt immer wieder gerne mit zunehmendem Alter, wahrscheinlich umso lieber in seinen Geburts- und Heimatort Griffen.
Mhm. Ja, kommen wir zu dem ersten Fall. Der wurde entdeckt vom 17-jährigen Sohn der Familie oder eigentlich dem unehelichen Kind von Ursula Werschnick, dem Josef Pepe Kucher. Der war es, der das Verbrechen, diese schreckliche Tat dann entdeckt hat. Er wollte eigentlich seine Mutter und die Halbgeschwister besuchen, doch schon als er zum Haus kam, zu dieser Keusche, kam ihm einiges seltsam vor.
Genau so war es. Es war der 30. August 1941. Am Vormittag kam der Pöppe zu Besuch zu seiner Mutter und seinen Geschwistern und fand es merkwürdig, dass die Haustür, das war ja ohnehin nur sein Bretterverschlag, mit einem Strick, mit einer Schnur zusammengebunden und versperrt war. Er dachte sich nichts Böses dabei, er glaubte, die Mutter sei Schwammerlglauben oder irgendwelche Bären pflücken gegangen und wird gleich kommen. Aber die Zeit verging, der Pepe wurde hungrig, hatte gedacht, jetzt schneide ich das durch. Er nahm seinen Taschenfeidel und durchschnitt die Schnur und öffnete das Tor und ein Schrei des Entsetzens ist ihm herausgeschossen, als er vor sich die tote Mutter und 3 seiner Halbgeschwister am Boden im eigenen Blut liegend vorfand. Nach einer kurzen Schockstarre radelte er zu seinem Nachbarhaus und stürmte in die Küche und schrie: "Meine Mama ist ermordet." Die Bäuerin, die war hochschwanger, der fiel sofort der Tontopf zu Boden und zerbrach in 100 Stücken. Daraufhin raste er so schnell er konnte mit seinem Fahrrad zur Gendarmeriestelle Griffen und verständigte dort die Gendarmen. Und 2 davon sind dann gleich mit ihm zurück zur Tatstätte halt gegangen. Mhm. Und die haben sofort auch die Mordkommission verständigt, die dann auch bald eingetroffen ist. Naja, und als die Gendarmen dann das Haus betraten, stieg sie über seine Hühnerleiter in den Dachboden und fanden dort die 2 Eltern, Buben mit aufgeschlitzten Hälsen. Und da meinte ein Gendarm, der Mörder hat nicht nur gemordet, er hat die ganze Familie abgeschlachtet. Das war ein Schlachtfeld.
Mhm. Ja, das hat man nachher noch rekonstruieren können. Wie viel davon hat man rekonstruieren können? Er ist reingekommen und die Mutter war wahrscheinlich sein erstes Opfer.
Es wurde einigermaßen nachvollzogen, wie es sich abgespielt hat. Als erster schlug er auf die Mutter mit einem Prügel, den er mitgenommen hat, mit einem Holzscheit. Und die fiel zu Boden und er stach auf sie ein und die Kinder schrien. Die Älteste, die 10-jährige Friederike, wollte aus dem Fenster flüchten, jedoch das war von außen mit einem Eisenstab abgesichert und so tötete er sie von hinten und als sie nach vorne schaute, stach er auch ins Gesicht von ihr. Und dann holt er die nächsten Kinder. Ich habe Fotos gesehen, die man nur einmal anschauen kann und nie veröffentlichen kann. Mhm. Es war wirklich ganz, ganz brutal, wie die kleinen Kinder am Boden liegend und die Blutlache zu sehen ist, fürchterlich. Und auch dann im Obergeschoss, zuerst bevor er ins Obergeschoss zu den letzten 2 Kindern gegangen ist, trank er noch die Milch, die am Abend von den Kindern besorgt worden ist und stieg dann hinauf in das Obergeschoss und stach dann die 2 Buben brutal nieder.
Mhm. Also wirklich eine Tat unfassbarer Brutalität. Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Es ist aber dann sehr bald ein Name gefallen, nämlich Franz Potritschnik. Wer war er und warum fiel sein Name damals bald einmal?
Franz Potritschnik war ja in der Gegend bekannt. Er war Landarbeiter mit einem sehr kriminellen Vorleben und unzähligen Vorstrafen. Er hielt sich nur wenige Tage bei den Bauern auf, einmal da und einmal dort. Und er war ja weithin bekannt als brutal und rabiat. Und viele hatten Angst vor ihm. Sie gingen ihm immer aus dem Weg. Er hat stets, ob Sonntag oder unter der Woche, stets eine kleine Hacke mit einem kurzen Stiel bei sich. Mhm. Und er war auch Deserteur und folgedessen als U-Boot quasi unterwegs. Für die Gendarmen war der Franz Potritschnik sofort eine verdächtige Person und er wurde auch kurze Zeit nach dem Mord von der Gendarmerie gesucht.
Mhm. Aber noch nicht gefunden. Dennoch gab es dann relativ bald 38 Festnahmen. Es handelte sich um polnische Zwangsarbeiter. Warum wurden die dann in Gewahrsam genommen?
Ja, Schuld daran war eine junge Magd, die den Mörder schützen wollte. Offensichtlich hatte sie mit ihm ein Verhältnis und sie wurde auch öfters, sehr oft sogar, mit ihm zusammengefunden. Und zur Magd vielleicht noch ein kleines Detail. Ich war mit ihr recht gut bekannt. Sie war ja geistig ein wenig beeinträchtigt, konnte schwer reden. Und wenn sie vom Gemeindeamt was brauchte, wo ich bedienstet war, dann kam sie immer zu mir und so redeten wir uns aus. Mhm. Ja, und die Magd, diese Magd, die meldete dann am Gendarmerieposten, dass ein polnischer Zwangsarbeiter die Morde begangen hätte. Das hätte ihr ein Pole gesagt, aber sie kenne diesen nicht. Und sie hat in aller Deutlichkeit und so präzise die Mordtat beschrieben, und dass es mit der Rekonstruktion alles zusammengepasst hat. Mhm. Und danach war eigentlich der Franz Podrycznik kein Thema mehr für die Gendarmerie und für die erhebenden Beamten. Die Konzentration war dann auf die polnischen Zwangsarbeiter, die auf den Bauernhöfen in diesem Gebiet halt beschäftigt waren. Es waren ja dann noch ein paar Tage später, als die 38 innerhalb von 24 Stunden verhaftet wurden, waren ja 10 weitere Polen auch noch eingesperrt. Mhm. Und die erste Station von diesen Polen war der Gendarmerieposten Griffen, wo sie bereits die ersten Schläge bekommen haben. Sie wurden dann gleich ins Gefängnis nach Klagenfurt gebracht. Und das passt da dazu. Als ich das Buch konzipiert habe und geschrieben habe, war das für mich sehr, sehr bedrückend. Deshalb, weil diese unschuldigen, jungen, polnischen Burschen, die zu Hause von der Heimat, aus der Heimat getrieben wurden, der ständigen Demütigung und der Folter ausgesetzt waren. Und es hätte ja kritisch sein können, weil der Staatsanwalt hat dann bei der späteren Verhandlung über diesen Markt dem Gericht erklärt, dass es nahe dran war, dass der erste Pole von der Polizei erschossen worden wäre. Wenn sich nicht bald einer meldet, der Täter ist von diesen 38 Polen, wird der erste erschossen, dann der zweite und so lange, bis sich einer meldet. Mhm.
Ja, das passt auch sehr gut oder demonstriert eigentlich auf sehr eindrückliche Art und Weise das Vorgehen Behörden zu dieser Zeit.
Genau, diese Zeit war berüchtigt für das.
Sie haben in Ihrem Buch das Schicksal von Sebastian Werschnick sehr ergreifend beschrieben. Zur Erinnerung, das ist der Vater jener Familie, über deren Ermordung Sie gerade gesprochen haben. Er befand sich zum Zeitpunkt der Tat an der Front am Westwall in Frankreich, glaube ich. Er hat aber von der Tat, die an seiner Familie verübt worden war, nicht gleich erfahren. Wie war das mit ihm?
Ja, richtig. Der Sebastian war im Krieg in Frankreich und ein Vorgesetzter kam zu ihm und sagte, zu Hause ist etwas passiert, er soll schnell nach Hause fahren. Und nichts ahnend, aber doch mit einem unguten Gefühl kam er dann nach 2 Tagen Fahrt in Griffen an, wo er am Hauptplatz vom damaligen Bürgermeister und vom Ortsgruppenleiter der NSDAP abgefangen wurde und gleich ins vis-à-vis befindliche Gasthaus König gebracht. Ihm wurde ein Sessel, ein Stuhl angeboten und dann haben sie ihm schön langsam beigebracht, was passiert ist, dass seine Familie quasi ausgerottet wurde. Der Sebastian war dann, ja, fassungslos, es brach eine Welt für ihn zusammen. Mhm. Er bekam einen Wutanfall, wurde aggressiv und brach dann schluchzend und weinend zusammen. Er wurde dann unmittelbar danach mit dem Auto zum Friedhofseingang transportiert, weil das Begräbnis seiner 5 ermordeten Leute bereits im Gange war. Der Pfarrer hörte das Geräusch vom Auto, unterbrach die Einsegnung am offenen Grab und alle blickten zum Eingang des Friedhofes. Dann sahen sie, wie der gebrochene Sebastian, gestützt von 2 Männern, die den Friedhof betrat. Die vielen Schulkinder, die anwesend waren, die wurden von den Lehrern zurückgedrängt, weil die wollten nicht, dass die Kinder das sehen, die Szenen, die sich abspielen könnten. Und so war eine ergreifende Szene nach der anderen. Und als Sebastian im großen, ausgehobenen Grab links die Särge seiner Eltern, Kinder und rechts die zwei Särge von den Jüngern sah und dann in der Mitte den großen Sarg seiner Frau, der Mutter, und drauf so eine Holzkiste, eine kleine Holzkiste des zweijährigen Franzele. Dann brach er zusammen und wollte eigentlich mit in das Grab hineinspringen, nur die Begleiter hielten ihn zurück und konnten so verhindern, dass er ins Grab sprang. Und ergreifend war auch die Szene, wie die Schulkinder dann im Anschluss nach der Einsegnung selbstgepflückte Wiesenblumen auf die Särge warfen und schluchzend sagten: Vierti. Und in meinem Buch schreibe ich auch über authentische Aussagen von damals anwesenden Zeitzeugen, die das alles miterlebt haben.
Ja, das ist ein wirklich sehr ergreifendes Kapitel in dem Buch. Wissen Sie eigentlich, was aus Sebastian dann danach wurde, wie der sein Leben so weiter verbracht hat? Hat er den Krieg überlebt?
Ja, Sebastian war ein gebrochener Mann. Dann er griff auch zu Alkohol. Er kam wieder mit einer Lebensgefährtin zusammen, hatte eine neue Familie gegründet, aber sein Leben war durch diesen Mordfall schwer gekennzeichnet. Er musste noch kurz in den Krieg, kam zurück und so wechselte er hin und her.
Das Begräbnis war jetzt, ich nehme an, einige Tage nach der Tat, als eben Sebastian dann wieder zurück von der Front in Kärnten war. Die Ermittlungen in der Zwischenzeit haben sich beschränkt, so wie Sie gesagt haben, auf diese polnischen Zwangsarbeiter, oder gab es da noch andere, also in Richtung Franz Bodrycznik, gab es da auch noch Versuche, hier irgendwie weiter zu ermitteln?
Na, die Mordermittler waren felsenfest der Überzeugung, dass ein Pole oder mehrere Polen, die Landarbeiter halt in Griffen beschäftigt waren, die Täter waren. Mhm. Und die wurden im Gefängnis täglich vernommen und die Beamten wollten ein Geständnis erpressen und wendeten auch grausame Methoden an.
Am 30. September 1941, das ist ein Monat nach der ersten Tat, kam es zur zweiten Blutstat. Opfer diesmal war die Familie Sajowetz aus Töllerberg bei Völkermarkt, wie Sie das vorher schon erwähnt haben. Was können Sie zu dieser Tat sagen? Sie schreiben, dass es einige Tage davor schon zur Begegnung zwischen den Eheleuten Sajowitz und ihrem späteren Mörder kam.
Ja, so ist es. Franz Bodrycznik war ja zu dieser Zeit ein freier Mensch. Und er wanderte herum, er wanderte weit herum und kam auch nach Völkermarkt und Töllerberg und beging halt immer wieder Einbrüche, weil er musste von was leben, nicht? Er arbeitete ja nicht ständig. Und so besorgte er sich Esswaren und Rauch- und Trinkwaren. Mhm. Und genau ein Monat nach dieser Bluttat in Griffen war dann die Familie Sajowetz bei Heuarbeiten in Töllerberg beschäftigt. Und wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Mann, sich später herausstellte, Bodrycznik, vor den Eheleuten Sajowetz. Und im Gespräch erfuhr dann Bodrycznik, dass der Herr Sajowetz an Wochentagen im Völkermarkt arbeitet und dann nie daheim wäre. Mhm. Und tragischerweise nur zwei Tage später, es war der 30. September 1941, da kam Sajowetz gegen 19 Uhr von der Arbeit heim und im Stall plärrten die Kühe und die Rinder und die waren nicht gefüttert und die Haustür war verschlossen. Sajowetz war verwundert und drängte das Vieh und gab ihnen Futter und stolperte bei dieser Tätigkeit über einen Strohhaufen. Und dann sah er zum Entsetzen einen Fuß aus diesem Strohhaufen herausragen. Und so fand er seine mit einer Axt erschlagene Frau. Und kurz danach im Wohnhaus fand er auch den Liebling der Familie, den dreijährigen Arnold, und seine Schwiegermutter. Alle drei wurden mit der Schneidseite einer Hacke quer über das Gesicht geschlagen und der Kopf wurde beinahe durchtrennt oder gespalten.
Also wieder mit äußerster Brutalität vorgegangen. Und das war das diese Waffe, die er immer mit bei sich getragen hat?
Mit dieser Hacke, die er immer bei sich hatte, das war die Mordwaffe in Döllerberg.
Die Nachricht von diesem Verbrechen hat sich dann sehr schnell verbreitet. Man kann sich das vorstellen, in der Gegend war ja wahrscheinlich die erste Tat noch immer in aller Munde. War mit der zweiten dann klar, dass die inhaftierten Polen unschuldig sind, und was hat das für die Ermittlungen bedeutet?
Ja, da die Morde dann in Döllerberg und Griffenau gleichzustellen waren, war für die Mordermittler sofort klar, dass die Polen ausscheiden und nicht als Mörder in Frage kommen. Mhm. Und nächsten Tag bereits wurden sie freigelassen und auf die Bauernhöfe zurückgebracht. Unmittelbar danach folgte erst die intensive Fahndung nach Franz Podrycznik, weil er in beiden Fällen vor den Mordtaten ja in der Nähe der Tatorte gesehen wurde. Und die kleine Zeitung hat dann ein großes Fahndungsfoto in ihrer Zeitung veröffentlicht, die dann dieses Foto dann eine große Rolle spielen wird.
Das ist auf Seite 89 von Ihrem Buch, da steht: Der Massenmörder Franz Podrycznik, 1900 bis 1941, ein unberechenbarer, gefährlicher Mann mit zwei Gesichtern. Er hat hier einen Hut auf, schaut eigentlich relativ normal aus, einen kleinen Schnauzbart, nichts Auffälliges eigentlich, ja, so auf den ersten Blick.
Ja, dieses Foto ist eigentlich aus jüngeren Jahren, weil Podrycznik hat sich ja nie abfotografieren lassen. Er ging immer aus dem Weg und war irgendwie menschenscheu, und deshalb war das einzige Foto. Hier schaut er wirklich nicht kriminell aus.
Ne? Nein, wie ein freundlicher Mann. Aber das war eben das Fahndungsfoto, das in der kleinen Zeitung abgedruckt worden war. Und es hat gewirkt, es hat ihn jemand erkannt.
So war das, ja. Einen Tag nach dem dreifachen Mord in Döllerberg wurde dann Podrycznik in einer Trafik in Klagenfurt von einem Zimmermeister erkannt, der auch in der Trafik war und die kleine Zeitung in der Hand hielt und das Foto sah, und vor ihm quasi der Gesuchte.
Ja.
Das ist eine lange Geschichte, aber die verständigte Gendarmeriestreife sah dann, dass Podrycznik als Beifahrer in einen mit Steinen beladenen Lastkraftwagen gestiegen ist und Richtung Stadt auswärts mitfuhr, muss man sagen. Und im Stadtteil Weidmannsdorf war es soweit, da wurde der LKW abrupt gestoppt. Podrycznik hatte dann keine Zeit mehr, dass er seine geladene Pistole aus seinem Hosensack holen würde. Er wurde von den Gendarmerie- und Polizeibeamten blitzartig aus dem LKW gezerrt und verhaftet.
Wir haben hier jetzt schon gehört, die Polen wurden freigelassen. Es war klar, dass die unschuldig sind. Was ist mit der 19-jährigen Dienstmagd, die sie offensichtlich verleumdet hat, dann passiert?
Ja, die 19-jährige Magd mit einer sehr bitteren Kindheit. Ihre Mutter wollte sie nicht als Kind haben und schleuderte die kleine Apollonia, so war ihr Vorname, gegen die Küchentür, aber sie überlebte und hat erst mit 12 Jahren zu sprechen angefangen. Sie wurde nach der Verhaftung des Franz Podrycznik auch verhaftet und wurde zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt.
Ja.
Und die Strafe verbüßte sie dann in einem Frauengefängnis in Deutschland. Das war ja Deutsches Reich, Kriegszeit, wo es ihr sehr, sehr schlecht ging, und da ging es nicht zimperlich zu.
Wie war das mit Podrycznik? Ich nehme an, die Beweislage war jetzt relativ eindeutig gegen ihn. Wie war das mit seinem Prozess und dem Urteil? Wie ging es weiter mit ihm?
Ja, der Franz Podrycznik kam einen Tag nach seiner Verhaftung in eine, soll ich sagen, käfigähnliche Kiste aus Eisen. Da wurde er hineingesperrt, und am alten Platz, am Platz in Klagenfurt, öffentlich zur Schau gestellt. Da fuhren sogar aus dem Kärntner Unterland Leute nach Klagenfurt, um den Podrycznik, das angekündigt worden ist, dass er zur Schau gestellt wird, noch zu sehen. und auch ins Gesicht zu spucken. Mhm. Manchmal spuckte er zurück, aber er ließ alles emotionslos über sich ergehen. Und 14 Tage nach der Verhaftung fand im Landesgericht in Klagenfurt eine Sondergerichtsverhandlung statt, wo die Sachverständigen dann im Detail nochmals die neuen Morde schildern mussten. Und das war für viele Besucher der Verhandlung, für Zuhörer, ja, sehr emotional und löste Entsetzen aus. Weil Franz Podrycznik ist da vorgegangen wie ein Raubtier und nicht wie ein menschliches Lebewesen. Mhm. Und der Richter fragte dann den Mörder, warum er 9 Menschen umbringen musste. Da meinte er, naja, ich bin seit meiner Kindheit an gewohnt, Diebstähle zu machen und Einbrüche zu verüben. Darauf hackte dann der Staatsanwalt ein und hat gesagt, was kennen aber die Kinder dafür? Warum haben sie die Kinder umgebracht? Die Kinder habe ich umgebracht, weil sie geschrien haben, war seine Antwort. Mhm. Und Podrycznik wurde dann wegen 9-fachen Mordes zum Tode verurteilt und das Urteil war sofort rechtskräftig. Und unmittelbar nach der Verhandlung wurde er ins Landesgericht nach Wien überstellt, ins Gefangenenhaus. Da musste er eine Woche auf die Hinrichtung warten und zwar im Todestrakt, im sogenannten armen Sündertrakt. Mhm. Und am 22. Oktober 1941 war es dann soweit. Um 6.10 Uhr kam der Gefängnispfarrer zu Franz Podrycznik, betete mit ihm eine Weile und spendete ihm die heilige Kommunion. Dann führte der Seelsorger ihn zur Richtstätte, also zum Schafott, und Minuten später hörte man einen dumpfen Aufschlag des Fallbeiles. Franz Podrycznik war gestellt.
Das ist jetzt, also es ist dann letztendlich doch recht gesprochen worden, soweit man das im Nachhinein sagen kann. Dennoch würde ich jetzt noch gerne mal zu sprechen kommen auf die Behörden und die Reaktion und die Verleumdung von diesen 39 Zwangsarbeitern. Glauben Sie, wenn die Justiz nicht so vorurteilbehaftet war oder die Beamten, wie es eben zu jener Zeit war in der NS-Zeit, dass man sich auf tatsächliche Ermittlungen konzentriert hätte und nicht auf ja, die Zwangsarbeiter, die ihnen damals präsentiert worden waren, hätte man diese zweite Tat verhindern können?
Naja, wenn nicht nur in eine Richtung ermittelt worden wäre, da hätte man womöglich Franz Podrycznik wesentlich früher verhaften können und so die zweite Mordtat verhindern. Aber durch die Aussagen von dieser hinterlistigen Magd waren die Behörden irgendwie voreingenommen. Und zur Frage, ob das Konsequenzen hat, gehabt, über die Unschuldigen ja, fast zu töten oder zu demütigen, naja, man muss sich in die Zeit versetzen, die Nazi-Zeit, NS-Zeit, da war vieles möglich, was heutzutage undenkbar wäre.
Was mich noch interessiert, Sie haben jetzt in Ihrem Buch sehr detailreich eben verschiedene Aspekte dieser ganzen Geschichte und auch der Umstände, wie eben das Begräbnis der Familie Werschnick und der Situation des Vaters beschrieben. Wie trägt man so viele Informationen zusammen? Wie ist da Ihre Arbeitsweise? Weil das muss ja bestimmt sehr viel Arbeit in Archiven und dergleichen sein, dass man dann wirklich zu diesen Details auch kommt, so viele Jahre später.
Ja, da braucht man Geduld und ein bisschen Gespür. Und viele Freunde haben mir immer wieder Ratschläge gegeben, gesagt, da wäre noch eine ältere Dame, die hat mir einmal das und das erzählt. Naja, und dann sammelt man halt so Stichworte. Und am Abend, wenn man dann alles zusammenzählt, dann kommt etwas Schönes, Brutales in diesem Fall, ja. Ein Ganzes heraus. Nicht? Mhm.
Ja, ein sehr spannendes Buch, eine sehr interessante Arbeit. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Valentin Hauser. Alles Gute.
Gerne, danke auch.
Und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns über Bewertungen von diesem Podcast. Das kann man auf Apple Podcast oder Spotify machen. 5 Sterne zum Beispiel sind da möglich oder auch eine nette Rezension. Bis zum nächsten Mal bei Delikt, sagt David Knees.